Ja, für die Gäste von heute Morgen, die jetzt nicht an der Freizeit teilgenommen haben, ihr seid natürlich herzlich willkommen. Ich will euch nur kurz sagen, was wir gemacht haben in diesen Tagen, damit ihr den Anschluss habt. Es war so eine Art Gemeindeseminar, was wir jetzt durchgeführt haben in diesen Tagen. Und unser Thema war, Grundlagen biblischer Seelsorge zu betrachten miteinander. Damit haben wir uns in verschiedenen Richtungen auseinandergesetzt und heute Morgen soll dazu der Abschluss kommen. Und wenn mein Rechner und der Beamer gleich schön zusammenarbeiten, dann seht ihr auch das Thema von heute Morgen. Muss ich denn nochmal einschalten vielleicht? Wenn man ihn nicht einschaltet, dann kann auch nichts kommen. Ja, genau. Ja, das Thema heute Morgen heißt Seelsorge als Auftrag an alle. Seelsorge als Auftrag an alle. Damit wollen wir uns heute Morgen beschäftigen. Ah, jetzt sieht man es schon langsam schimmern, gell? So, dann wisst ihr, um was es geht. Gott ist ja der große Seelsorger und er sorgt auch für die Seelsorge an Menschen auf ganz verschiedene Art und Weise. Erstens mal, also er benutzt im Wesentlichen drei Werkzeuge für die Seelsorge. Das ist zuerst sein ganz persönliches, direktes Reden zu uns als Einzelmenschen. Er ist der große Hirte der Schafe. So steht es mal im Hebräer Kapitel 13 in den Versen 20 und 21. Und Seelsorge, das ist etwas, was ich in erster Linie bei meinem Herrn suchen und finden und von ihm auch erwarten darf. Er ist der allererste Ansprechpartner. Und wenn manche Menschen sich auch beklagen und sagen, ich habe gar keinen Seelsorger, dann muss ich widersprechen. Sage ich, vielleicht keinen sichtbaren hier auf dieser Erde, aber den hast du. Und dieser Seelsorger, der begegnet mir, der redet zu mir durch sein Wort. Wir müssen nur die Ohren richtig aufmachen und die Herzen vor allen Dingen aufmachen, dass wir verstehen und dass wir auch hören wollen, was er sagt. Nicht nur hören will, was ich gerne hören möchte von ihm. Die zweite Ebene, die Gott gebraucht, das ist dieser Vers aus Hebräer 13, lese ich mal noch. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig. Also er rüstet mich aus für den Weg der Nachfolge. Er mache euch tüchtig in allem Guten zu tun, seinen Willen, und er schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also Gott selbst ist zunächst einmal der, der für Seelsorge sorgt in seiner Gemeinde und auch für dich ganz persönlich. Das zweite Werkzeug, das Gott benutzt, ist die seelsorgerliche Verkündigung. Vielleicht geschieht das heute Morgen an deinem Herzen. Das musst du am Ende selber beurteilen. In Psalm 107, Vers 20 steht einmal der Satz, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Wie oft bin ich schon in Versammlungen gegangen mit einem Gedanken, der mich bewegt hat, der Prediger hatte keine Ahnung davon. Und dann hat Gott diesen Menschen gebraucht, einen Bibeltext vielleicht ins Zentrum zu stellen, der genau die Antwort oder die Wegweisung geworden ist. Für mich. Gott redet. Und Gott redet in erster Linie durch sein Wort, auch das gepredigte Wort. So heißt es ja weiter aus Römer 10, so kommt der Glaube aus der Predigt. Die Predigt aber aus dem Wort Gottes. Also Gott benutzt die Predigt, die aus dem Wort Gottes kommt, die das Wort Gottes erklärt, die das Wort Gottes weitergibt. Er benutzt dieses Wort, uns zu lehren und Glauben zu wecken und viele andere Dinge. Und die dritte Bibelstelle, die ich hier anführen wollte, ist aus 1. Korinther 2, Vers 4. Paulus schreibt: Meine Predigt bestand in Erweisung des Geistes und der Kraft. Und deswegen, Geschwister, ist so wichtig, dass die ganze Gemeinde sich immer vorbereitet auf den Gottesdienst. Und zwar in zwei Ebenen. Erstens, dass dein Herz selbst gereinigt ist und du kein Hindernis darstellst für das Wirken des Heiligen Geistes während dem Gottesdienst. Denn wir sind Gemeinde immer gemeinsam, das ist keine Show. Da vorne ist ein Prediger und wir sind einfach die, die zuhören. Nein, Gemeinde sind wir immer gemeinsam und der Heilige Geist soll ja wirken und da sind wir alle beteiligt. Also wir kommen selbst vorbereitet in einen Gottesdienst, in dem wir uns ausrichten auf unseren Herrn, unsere Sünde bekannt haben und was immer auch stören könnte. Und wir beten für die Prediger. Wenn du nach Hause gehst und sagst, heute war die Predigt aber nichts, also nach deiner Meinung jedenfalls, dann frage dich mal, wie hast du gebetet für den Prediger? Vorm Gottesdienst und auch während dem Gottesdienst. Jakobus sagt mal, ihr habt nicht, warum nicht? Weil er nicht bittet. So, und die dritte Ebene, die Gott nutzt zur Seelsorge, das ist der gegenseitige Dienst von Gläubigen, die jetzt auch der außerhalb vom Gottesdienst passiert. Einfach einer dem anderen. Ihr habt am Donnerstag während der Freizeit schon eine kleine Gruppenarbeit gemacht zu den sogenannten Einander-Worten. Ja, wo das Wort einander vorkommt und weil ihr erstens alle ein bisschen vergesslich seid, also das unterstelle ich euch mal, und weil ja auch manche Gäste dabei sind, die das nicht mitbekommen haben, will ich die mal im Überflug ganz schnell miteinander ansehen, wenigstens einige davon. Also das ist dieser gegenseitige Dienst, ja. Erstens, und da müsste ich vielleicht was vorausschicken, du musst deine Geschwister nicht lieben. Weißt du, du darfst sie lieben. Das ist ein Vorrecht. Weißt du, das Wertvollste, was Jesus auf dieser Welt hat, das ist seine Gemeinde. Es gibt nichts Vergleichbares als seine Gemeinde. Und jetzt hat er mich hineingestellt in seine Gemeinde, die das Wertvollste auf Erden ist, weil er dafür den Höchstpreis bezahlt hat, ja, sein eigenes Blut. Und jetzt sagt er dir, du pass mal auf, da ist das Wertvollste, was ich auf der Erde habe und du lebst in einer kleinen Ecke von diesem Wertvollsten, was ich auf der Erde habe, in Traunreuth oder im Appenzellerland oder wo immer du zu Hause bist. Ja, da ist die kleine Ecke von denen, die mir alles bedeuten. Und ich möchte dir das besondere Vorrecht geben an mir, an dem, was mir das Wertvollste ist, einen Dienst zu tun. Steht er dann, da geht man ganz anders ran. Ich werde das nie vergessen, ich war junger Mann, Zivildienstleistender. Ich war vorher schon Bankkaufmann und hatte schon ein bisschen Karriere gemacht. Und nach meiner Meinung war ich schon ein bisschen jemand. Und dann kam ich in den Zivildienst und da war so eine junge Krankenschwester, die war jünger als ich. Und die hat zu mir gesagt, Michael, ich habe eine schöne Aufgabe heute für euch. Du darfst mal diese ganzen Schränke hier auswaschen. Weißt du, vorher war ich so mit Anzug, Hemd, Krawatte und so und der Herr Filialleiter und so. Und jetzt kommt so eine junge Krankenschwester und sagt, könntest du mal die Schränke auswaschen? Und als ich da so einen kleinen Moment damit zu tun hatte, war es mir, als wenn Jesus mir sagte, Michael, könntest du bitte mal für mich meine Schränke auswaschen? Ich war ganz traurig, als der letzte Schrank sauber war. Es war so eine Ehre, für Jesus seine Schränke auszuwaschen. Und das waren jetzt nur Schränke. Die mussten auch sauber sein, im Krankenhaus sowieso. Aber schau, so ist Gemeinde Jesu, es ist seine Gemeinde. Das sind nicht einfach alle andere Menschen, also du musst jetzt mal den lieb haben und den lieb haben. Nein, du liebst die, die für Jesus alles bedeuten. Und deswegen dürfen wir einander lieben. Und das ist ja ein Lernen, das ist mir sehr klar. Wir dürfen einander lieben. Im ersten Petrusbrief sagt er, habt untereinander eine innige Liebe. Ja, es beißt sich, gell, mit unseren Empfindungen manchmal. Und der Herr Jesus hat es ja gesagt, diesen bekannten Satz, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr alles so gut wisst und euch bestens in der Bibel auskennt und die Theologie nachts um drei aufsagen könnt. Das ist alles nützlich, aber das hat er nicht gesagt. Sondern daran wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wir dürfen einander dienen. Wie dient einander jeder mit der Gabe, die er empfangen hat? Und wenn der Petrus gesagt hat, jeder, dann hat er auch jeder gemeint, der zur Gemeinde Jesu gehört. Du musst es vielleicht nur mal entdecken oder willig werden, vielleicht mal die Schränke auszuwaschen in der Gemeinde für Jesus. Das ist ein wunderbarer Dienst. Also, ich weiß nicht, wer bei euch Küchenteam ist, Michi, du hast ja gesagt, ihr habt die Besprechung, ihr wirst dich wahrscheinlich kaum retten können, das Küchenteam, vor Leuten, die jetzt Schränke auswaschen wollen in Traunreuth. Wir dienen einander. Jesus hat auch gesagt, ihr sollt einander die Füße waschen. Es gibt ja Gemeinden, die praktizieren das buchstäblich. Wir machen das nicht, ob jetzt die Recht haben oder wir, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber das soll unsere Herzenshaltung sein, einander zu dienen. Das heißt, die untere Position einzunehmen und das Beste des anderen zu suchen. Wir dürfen einander tragen. Es ist kein Muss. Gibt ja die Geschichte von einem Missionar, der sah, wie ein kleines, eingeborenes Mädchen seinen noch kleineren Bruder auf dem Rücken trug. Und er sagte zu diesem Kind so bedauernd, na, du hast aber eine schwere Last zu tragen. Sie sagt, das ist doch keine Last, das ist doch mein Bruder. Und so steht in Galater 6, Vers 1, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Und wir, die Starken, sollen die Schwachheiten der Schwachen tragen. Wir dürfen einander erbauen. Was für ein Vorrecht, dass Gott uns gebrauchen kann, um einander zu trösten und zu erbauen und so zu leben, dass es einem Nächsten gefällt zum Guten und zur Erbauung. Stell dir mal vor, du darfst beitragen dazu, dass andere getröstet oder erbaut werden. Und zwar jene, für die Jesus sein Leben gegeben hat. Wie groß ist das? Und wir dürfen einander anregen, nicht aufregen. Dazu brauchen wir ja keine Aufforderung. Aber anregen zu guten Werken. Lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen und uns spornen zur Liebe und zu guten Werken, dass wir einander manchmal einen Schubs geben und eine Idee geben, wie wir Gutes tun können. Wir dürfen einander auch lehren. Das heißt nicht, dass jeder an die Kanzel soll zum Predigen, aber wir dürfen das Wort des Christus reichlich unter euch wohnen lassen, so wie vorhin der Thomas, ja, und dürfen uns lehren und ermahnen in aller Weisheit mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern singen. Das ist nicht bei jedem ein Hochgenuss, wenn er Lieder vorsingt, aber sagen können wir es auf jeden Fall. Einander ein hilfreiches Wort Gottes sagen. Wir dürfen auch einander vergeben. Das ist ja eine unserer leichtesten Übungen. Einander vergeben. Ja, hoppla, Entschuldigung. Und wir dürfen einander, ich bin zu schnell gewesen, Entschuldigung. Wir dürfen einander auch ganz praktisch helfen. Der Hebräerbrief sagt das, Gutes zu tun und miteinander zu teilen. Vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Vielleicht betest du mal, Herr, wem kann ich vielleicht auch mal ganz praktisch helfen? Wir dürfen füreinander beten. Das ist schön. Ich fände es ganz toll. Ich weiß nicht, ob es bei euch gibt sicher so eine Gemeindeliste, oder? So eine Adressliste, gibt es das? Hat die jeder zur Verfügung? Ja, jeder hat die zur Verfügung, damit man mal anrufen kann oder so. Macht das auch, aber ihr könnt sie noch zu was anderem verwenden. Ihr könnt diese was weiß ich, 100 oder 150 Namen, die da draufstehen. Die könnt ihr euch mal so verteilen über die Woche oder über den Monat, schöne Liste machen und dann einfach mal beten für die Geschwister. Einen für den anderen. Wenn du nichts zu beten weißt, weil du keine Ahnung hast von ihnen, dann nimm Gebete von Paulus und bete sie für sie, dann bist du immer richtig. Betet füreinander, das schafft Beziehung. Betet für uns, sagt auch der Apostel Paulus einmal. Und dabei will ich ein bisschen bleiben. Weißt du, ein ganz wesentlicher Dienst für andere ist eben dieses Gebet. Ich will euch jetzt keine peinliche Antwort abringen, aber vielleicht wäre sie ja sogar gar nicht peinlich, wenn ich frage, wie viele Leute kommen denn regelmäßig in die Gebetsstunden, wo man zusammenkommt, um füreinander zu beten. Ich weiß, gebetet wird nicht nur in Gebetsstunden. Das tun wir auch zu Hause im Kämmerlein. Aber ich glaube, das gemeinsame Gebet der Gemeinde hat eine besondere Verheißung. Und da dürfen wir beten für andere. Und während wir beten für andere, gibt uns Gott einen anderen Blick für diese Menschen. Du kannst nicht lange mit deinem Vater im Himmel reden über andere Menschen, ohne dass dein Blick für sie verändert wird. Oder er dich vielleicht sogar aufmerksam macht auf etwas, was eine bestimmte Person betrifft. Vielleicht, dass die Person Geburtstag hat. So, ja? Und dann kannst du eine schöne Geburtstagskarte schreiben und die ihm sonntags überreichen mit einem mutmachenden Wort. Beten füreinander. Dazu gehört auch, erwartungsvoll zum Gottesdienst zu gehen. Weil ich finde es wunderbar, wenn Menschen sonntags sich auf den Weg machen zum Gottesdienst mit dem Gebet, Herr Jesus, wenn du mich heute gebrauchen möchtest für irgendjemanden, hier bin ich. Und vielleicht führt dir jemand über den Weg, den du mal nur zuhörst und ihn ermutigst. Gehst du nur für dich in die Gemeinde? Jesus, von ihm wird gesagt, er ist auf die Erde gekommen, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Wir gehen nicht in die Gemeinde, um bedient zu werden. Das werden wir auch. Andere dienen uns ja durch die Musik, durch die Predigt und vieles andere. Aber wir gehen in die Gemeinde, um zu dienen. Alle miteinander. Noch einmal, Gemeinde sind wir immer gemeinsam. Und wenn du deinen Platz nicht ausfüllst, dann fehlt einfach was. Und wir reden dann auch respektvoll über die Gemeinde. Wir werden dann, wenn wir die rechte Haltung haben, nicht nach Hause gehen und ablästern über Dinge, die uns nicht gefallen haben. Nein, wir werden respektvoll über die Gemeinde reden und wenn wir Mangel sehen, dann werden wir ihn vor allen Dingen mit unserem Herrn besprechen. Gott hat uns nicht als Einzelgänger geschaffen. Wir sind Teil des Leibes unseres Herrn. So wie dein Körper aus verschiedenen Körperteilen besteht, wo jeder seine Funktion hat, so bist du ein Teil seiner Gemeinde, wenn du wiedergeboren bist. Und da gehörst du hin. Und als Glieder dieses Leibes dienen wir einander. So wie meine Hand manchmal den Füßen dient, ja, um sie zu waschen. Oder Socken anzuziehen, dass sie nicht frieren. Und die Füße, die dienen aber auch wieder dem restlichen Körper, um den Körper irgendwo hinzutragen, wo er hinlaufen soll. Und so dienen wir einander. Versteht ihr, Geschwister, das muss unser Denken sein. Gemeinde ist nicht ein Ort, wo ich hingehe, um mir was abzuholen. Oder eine, noch schlimmer, eine Pflicht zu erfüllen. So abgehakt, Gottesdienst besucht. Meine christliche Pflicht erfüllt, Gott wird sehr zufrieden sein. Das wird er nicht sein. Gar nicht. Denn du gehst immer zu anderen Christen, um zu dienen. Gott will, dass wir einander brauchen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Leitsatz. Gott will, dass wir einander brauchen. Du brauchst andere, aber andere brauchen auch dich. Ich will mir dienen lassen von anderen, auch in den Dingen, die mir im Moment mal gar nicht passen. Wenn man mich zurechtweist vielleicht und kritisiert. Aber ich will auch dienen. Wir brauchen einander. Gott hätte unser Wachstum alleine in seine Verantwortung stellen können, sodass er das alles vom Himmel aus managt. Tut er aber nicht. Er gebraucht uns, dass wir uns gegenseitig dienen, um einander Seelsorge zu tun. Die Überschrift, die muss ich jetzt kurz erklären, weil das so eine außerbiblische Einteilung ist. Unter Basis Seelsorge verstehen wir das, was an der Basis der Gemeinde passiert, wo, wie jetzt beschrieben, jeder irgendwo gebraucht werden kann vom Herrn. Und dann gibt es die strukturierte Seelsorge, das ist zum Beispiel der besondere seelsorgerliche Auftrag, den die Gemeindeleitung hat oder die ein Jugendleiter hat oder ein Hauskreisleiter hat. Das würden wir unter strukturierter Seelsorge verstehen. Also da ist eine Aufgabe, die wird jemand zugeteilt und daraus kommt ein besonderer Auftrag zur Seelsorge. Und wir können uns natürlich jetzt zurücklehnen in der Gemeinde und sagen, oh Herr, vielen Dank, dass wir Älteste haben, vielen Dank, dass wir Hauskreisleiter haben und dass ich mit den ganzen Problemen der Welt nichts zu tun habe. Du wirst dann mithelfen, dass deine Gemeinde verarmt. Denn Gemeinde, Seelsorge allein durch Spezialisten, ich nenne sie jetzt mal so, die genügt nicht. Erstens haben die seelsorgerlich Begabten in eurer Gemeinde nicht alle Begabung. Es würden viele Nöte unbehandelt bleiben, wenn jeder sich nur auf den anderen verlässt. Diese Leute wären immer überfordert, weil jeder sich mit jedem immer nur an die Spezialisten wendet. Man würde Seelsorge reduzieren auf Krisenintervention. Also in die Seelsorge geht man, wenn es ganz schlimm ist. Es gibt auch ein völlig falsches Bild, dass deswegen manche Menschen Seelsorge gar nicht in Anspruch nehmen, weil sie denken, wenn einer mitkriegt, dass ich in die Seelsorge gehe, dann muss der ja denken, bei mir ist die große Katastrophe und das wäre ja peinlich. Es wäre sehr töricht, wenn wir so denken. Wir brauchen doch einander. Und ich glaube, auch viele große Probleme wären gar nicht erst entstanden, wenn wir einander besser gedient hätten in den kleinen Problemen. Deswegen halte ich zum Beispiel sehr viel von Jüngerschaftsbeziehungen, wo zwei Menschen, vielleicht auch drei, sich für vielleicht auch nur eine befristete Zeit treffen, um miteinander ein biblisches Thema zu bearbeiten, ein biblisches Buch oder einen Studienführer oder einen Bibelkurs oder Ähnliches, um einander näher zu kommen, einander zuzuhören, einander zu lehren, einander zu stärken, füreinander zu beten und zu merken, wo der Schuh drückt. Seelsorge ist auch ein überhöhter Begriff geworden. Heute hat man den Eindruck, Seelsorge, das ist dann, da muss man ja bald ein Studium haben. Und wenn, manche haben mir gesagt, wenn du keine therapeutische Ausbildung hast, dann kannst du gar keine Seelsorge machen. Dann habe ich mein ganzes Leben lang noch nie Seelsorge gemacht. Ich war noch nie Seelsorger dann. Ich habe keine therapeutische Ausbildung. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich bin nicht gegen solche Ausbildungen. Aber ich wehre mich dagegen zu sagen, ohne diese Ausbildungen kann man Menschen gar nicht helfen. Das würde bedeuten, den Herrn sehr klein zu machen, denn ich glaube, hier drin ist das ganz Wesentliche, was wir brauchen, um uns zu dienen und dienen zu lassen. Und deswegen ist Seelsorge nicht nur eine Sache für die Spezialisten oder manchmal kommen die Leute und sagen, ich möchte jetzt mal mit dir reden, vielleicht bist du bevollmächtigt von Gott, um mein Problem zu lösen. Und da muss ich meistens feststellen, für dein Problem gibt es gar keine Vollmacht bei anderen Menschen. Das müsstest du nämlich selber lösen, indem du dir mal was sagen lässt. Und so laufen manche von einem Seelsorger zum anderen und finden nie ein Ende, weil man so erhöht, da muss so jemand mit der ganz speziellen Top-Vollmacht kommen und der löst dann meine Probleme. Manchmal wird Seelsorge unterbelichtet, bei euch ist das sicherlich nicht der Fall, weil es falsche Gemeindestrukturen gibt, wo alles fixiert ist auf den Pastor und der muss das alles machen. Ich glaube, es wäre sehr schön, wenn geeignete Älteste oder Seelsorgemitarbeiter anleiten, um sie einfach zu ermutigen, anderen zu dienen. So wie wir es jetzt ein bisschen versucht haben in diesen Tagen, eine kleine Anregungen zu geben. Denn Gott will, dass wir einander brauchen. Geschwister, merkt euch diesen Satz. Gott will, dass wir einander brauchen. Du brauchst andere, aber andere brauchen auch dich. Und was geschieht, wenn wir jetzt diesen seelsorgerlichen Auftrag, wo ich am Anfang sagte, es ist ein Auftrag an alle, wenn wir den vernachlässigen? Oder darf ich es mal ein bisschen persönlicher sagen, wenn du dich ausklingst? Dann sagst du mir, zu anstrengend, da braucht mir so viel Zeit und habe ich keine Lust oder fühle ich mich nicht fähig? Was fehlt, wenn du das nicht machst? Weißt du, du wirst vielleicht nicht der Einzige sein, der sich gar nicht beteiligt. Es gibt so viele, die kommen in die Gemeinde nur, um sich bedienen zu lassen. Und dann bleiben so viele Mängel. Und weißt du, meine Beobachtung ist, gerade die Leute, die vor allen Dingen passiv in der Gemeinde sind, sind meistens die, die sich am lautesten beschweren. Dabei sind gerade sie es, die den Mangel wesentlich verursachen, weil sie sich nicht zur Verfügung stellen. Was passiert, wenn wir die Seelsorge aneinander vernachlässigen? Es muss Mangel entstehen. Ich erinnere uns an die Geschichte aus 2. Mose 18, ist die Begegnung, wo der Jethro seinen Schwiegervater Mose aufsucht, der das Volk Israel durch den Sinai geführt hat. Und dann hat er den geguckt und hat er gesehen, also Bei Mose, da ist eine Schlange wie früher in der DDR, wenn es Bananen gab. Ja. Eine endlos lange Schlange. Und die haben alle gewartet, bis sie mit Mose reden konnten. Und das muss ja schlimm gewesen sein. Und Jethro hat irgendwo eingegriffen und gesagt, was machst du denn? Du machst dich kaputt und das Volk wird auch müde. Ich gebe dir den Rat, such dir geeignete Leute und die leitest du an, damit sie wiederum dienen und die wiederum können wieder andere anleiten, damit dem Volk gedient wird. Wir dürfen Seelsorge nicht auf wenige Leute konzentrieren, das ist unser aller Auftrag. Nicht jeder hat dabei die gleiche Aufgabe. Nicht jeder soll sich gleich in Eheseelsorge stürzen oder an die Begleitung von psychisch Kranken. Das ist nicht jedermanns Aufgabe. Aber wie ich es vorhin sagte, den Nächsten zu lieben und ihn zu ermutigen und zu trösten, da kann Gott dich sehr geben. Wenn wir Seelsorge, unseren Auftrag vernachlässigen, dann wird in der Gemeinde mit der Zeit ganz viel Heuchelei entstehen. Weißt du warum? Weil viele Probleme gar nicht mehr zur Sprache kommen. Eine Gemeinde, die keine Kultur der Seelsorge hat, züchtet Heuchelei. Denn wisst ihr, man wird sich verstecken. Da in der Gemeinde ist ja ein hoher ethischer Maßstab, der wird gepredigt durch Gottes Wort. Und dann merkt der Einzelne, ich werde diesem Anspruch gar nicht gerecht. Aber wenn wir nie reden, dann werden die Probleme hier reingedrückt, aber nicht gelöst. Und deswegen, Geschwister, habe ich dieser Tage auch von der Beichte gesprochen, von dem Bekenntnis der Sünde vor dem Bruder oder der Schwester. Da muss man nicht zum Gemeindeältesten gehen. Dass man die Dinge mal ausspricht, die nicht in Ordnung sind, die Gott Unehre machen. Wo keine Seelsorge geschieht oder keine Seelsorge in Anspruch genommen wird, da entsteht sehr viel theoretisches, fromm überhöhtes Leben, dass man so hohe Begriffe hat. Das habe ich Leute schon über theologische Feinheiten diskutieren hören. Und ich bin ja jetzt nicht ganz unbewandert, aber irgendwann habe ich gedacht, das ist mir einfach zu hoch. Das ist so theoretisch, so mystisch, so gefühlsmäßig. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Mancher redet dann mit mir und sagt, verstehst du, was ich meine? Und ich sage, nö. Und dann gucken die mich ganz komisch an und denken, was für ein armseliger Prediger ist der eigentlich, dass der meine tollen Weisheiten nicht versteht. Weil es nur Theorie ist, heiße Luft. Das soll nicht entstehen. Die Sünde soll nicht blühen können hinter unseren Rüstungen, weil wir nicht offen werden. Und die Folge ist, das Wachstum der Gemeinde wird behindert. Ich sage immer wieder den Satz, Gott will, dass wir einander brauchen. Wo zwei unter euch eins werden, worum sie bitten, das soll ihnen gegeben werden. Bekennt einer dem anderen die Sünde und betet füreinander, dass ihr gesundet werdet. So das Gottes Prinzip. Und wenn jeder sich so zurückzieht und jeder nur so sein eigenes Ding macht und sich ein bisschen versteckt und sich nicht in die Karten gucken lässt, dann wird das Wachstum im Glauben mangelhaft werden. Und es wächst viel Unzufriedenheit und Leiden und geistliche Orientierungslosigkeit, weil man keine Hilfe empfängt, weil Christen verzweifeln, weil sie ihre Probleme nicht gelöst kriegen, weil sie keine Befreiung erleben von der Macht der Sünde, weil sie gewissermaßen neben der Quelle verdursten. Wir brauchen Menschen, die uns Orientierung geben. Geschwister, ich brauche das auch. Ihr müsst nicht denken, weil ich jetzt ein gewisses Alter habe und schon so lange gepredigt habe, ich bräuchte meine Geschwister nicht. Ich wäre mehr als dumm, wenn ich sowas denken würde. Was kannst du tun, so als ganz erste Schritte, um das, was du jetzt so ein bisschen mit mir zusammen andenkst, das mal umzusetzen? Ich wiederhole mich ein bisschen. Du darfst ein Beter sein. Du musst nicht beten für die Gemeinde. Aber du darfst für deine Geschwister beten. Du darfst an sie denken. Du darfst für sie danken. Damit fängt man in der Regel an, wenn man für Geschwister betet. Danke, Herr, für. Und dann kommt dein Name und dann kannst du dir mal überlegen. Ich weiß, eines Tages hatte ich mit jemandem ein bisschen Probleme in der Gemeinde und dann habe ich 1. Korinther 1 gelesen. Und da schreibt der Paulus, ja wisst ihr, der 1. Korintherbrief, da übt er ja sehr viel Kritik, und zwar Fundamentalkritik. Und er beginnt diesen Brief mit dem Satz, so oft ich an euch denke, danke ich für euch. Und dann gibt er eine Liste an, wofür er dankt. Und dann habe ich gedacht, ach, sollte ich vielleicht auch mal probieren, in Bezug auf diese eben genannte Person. Fiel mir gar nichts ein. Es fiel mir einfach nichts ein. Und dann habe ich gedacht, ja, das kann ja wohl auch nicht sein. Ich habe mir dann so ein Blatt gehabt und das wollte sich einfach nicht füllen. Dann habe ich gebetet und auf einmal kam der erste Punkt. Ach ja, dafür könnte ich danken. Und da fiel mir noch was ein. Und ich konnte gar nicht so schnell schreiben, wie mir Dinge einfielen, für die ich danken konnte bei dieser Person. Damit waren die Fehler nicht ausgeglichen, versteht er, nicht gegenstandslos. Aber ich konnte mit einer ganz anderen Haltung für die Person beten, vielleicht auch gerade für ihre Nöte, die sie auch mir macht. Sei ein Beter. Besuch die Gebetsstunden oder Hausgebetskreise oder was immer in deiner Gemeinde angeboten wird. Sei ein Beter auch zu Hause. Und du darfst ein Zuhörer und Mutmacher sein. Geschwister, es ist, ich habe das dieser Tage schon mal gesagt, so ein großer Segen, wenn Menschen noch zuhören können. Manchmal rede ich mit Menschen, erzähle ihnen was und ich sehe ihrem Gesicht an. Sie warten nur, bis ich mal Luft hole, damit sie reden können. Und ganz ehrlich, dann ist mir die Lust schon vergangen. Wenn einer mich nicht ausreden lässt, aber gleich mit seinen Ratschlägen kommt, dann möchte ich nicht mehr reden. Zuhören, ja, zuhören kann auch mal anstrengend sein. Und zwar nicht nur durchlaufen lassen, sondern wirklich zuhören und verstehen lernen. Was ist eigentlich los? Und den anderen ermutigen, ihm Aufmerksamkeit, ihm Freundlichkeit schenken. Und weißt du, du darfst am Ende von so einem Gespräch ruhig sagen, boah, ich muss dir ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt dazu sagen soll. Das darfst du ruhig ehrlich sagen. Manche versuchen dann krampfhaft irgendeinen Bibelvers aus sich rauszuquetschen. Und das kann manchmal ganz schief werden. Wir hatten einen alten Mann in unserer Gemeinde, ich glaube, war nie wirklich wiedergeboren. Aber eine alte Schwester hatte sich sehr bemüht um seine Bekehrung. Und dann hatte er einen schweren Unfall und sie glaubte sicher, das ist jetzt Gottes Reden zu ihm, dass er endlich mal aufwacht. Und nach einiger Zeit kam er wieder. Oder ich glaube, sie hat ihm eine Karte geschrieben und hat geschrieben, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Ja, das steht ja in der Bibel, oder? Das ist ein Bibelvers. Ja, sehr wahr. Aber erstens war er noch keiner von denen, die Jesus liebten. Und zweitens war es einfach ein guter Vers im falschen Moment. Und deswegen, Geschwister, wenn du nicht ganz sicher bist, das richtige Wort im Sinn zu haben, dann sag besser nichts. Dann sag einfach, aber weißt du, ich werde für dich beten. Mach's dann aber bitte auch. Und vielleicht hilft dir Gott dann die nächste Woche, vielleicht in deiner Bibellese, dass du irgendwas liest und denkst, ach, der Arthur, der hat mir doch sein Herz ausgeschüttelt, wo ich nichts zu sagen wusste. Aber der Vers, der könnte vielleicht ihn ermutigen. Und dann schreib ihm eine WhatsApp-Nachricht oder wie auch immer und sei ein Mutmacher. Du darfst auch ein Beauftragter sein. Das muss ich jetzt natürlich erklären. Weißt du, es gibt leider selbsternannte Seelsorger, die so in der Gemeinde ganz eigenständig agieren, völlig ohne Rücksprache mit den Ältesten und so ihr Ding machen. Die Ältesten wissen gar nichts, sie geben dann Ratschläge, wenn die Ältesten sie hören würden, würden ihnen die Haare zu Berg stehen. Neulich hatte ich mit einer Schwester zu tun, die eine Schwester begleitet in der Seelsorge, in einer schweren Ehekrise. Diese Frau hat sich dann getrennt von ihrem Mann. Und ich habe dieser Seelsorgerin gesagt, hast du darüber mit den Ältesten gesprochen? Weißt du, so etwas zu unterstützen und so einen Rat zu geben, das steht dir nicht zu. Darüber solltest du mit deinen Ältesten sprechen. Das meine ich mit, sei ein Beauftragter. Wenn wir in der Gemeinde Jesu dienen, um mehr zu tun, als mal zuzuhören und einen netten Bibelvers zur Ermutigung zu schreiben. Wenn wir beginnen, Menschen zu begleiten und in ihr Leben irgendwo hineinzuwirken, dann bitte schön, Geschwister, tut das nicht eigenmächtig, sondern rede mit den Verantwortlichen. Lass dich begleiten dabei. Mach das offen. Und manchmal, ich kriege ja auch viele Anfragen zur Seelsorge, und sehr oft frage ich, auch außerhalb der Gemeinde, und dann frage ich oft die Gemeindeältesten, soll ich das überhaupt machen? Das habe ich neulich gemacht und hat mir der Gemeindeälteste geschrieben, Michael, ich rate dir, lass die Finger davon. Die Frau läuft von einem zum anderen, aber sie lässt sich von keinem was sagen, du vertust nur deine Zeit. Ich war ihm sehr dankbar, sehr dankbar. Sei Beauftragter und demütig und realistisch, übernimm dich nicht. Manche meinen, sie können Leute beraten in ihren Lebensproblemen, haben gar keine Ahnung. Es ist nämlich sehr gefährlich, weißt du, wenn du zu mir kämst mit einem körperlichen Leiden und ich würde sagen, ach ja, Kamillentee hat mir immer geholfen, gebe ich dir jetzt auch, bestimmt wird es dann besser, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es eine Fehldiagnose und eine Fehltherapie ist. Ich muss schon ein bisschen Ahnung haben, ehe ich andere Leute therapiere. Auch im Geistlichen. Es ist eine hohe Verantwortung auch vor Gott. Was sage ich, was tue ich? Und deswegen, Geschwister, bei aller Ermutigung, einander zu ermutigen, muss ich das eben auch dazu zu sagen, überschätz dich nicht und maße dir nichts an, was dir nicht zugemessen wurde durch die, die auch für dich Verantwortliche sind. Ich bin ja fast 40 Jahre Ältester gewesen, bin es jetzt nicht mehr, aber immer noch in der gleichen Gemeinde. Und ist für mich eine ganz neue Erfahrung, wenn jetzt eine bestimmte Frage ist, meinen Ältesten eine E-Mail zu schreiben und sagen, das ist auf mich zugekommen, diese Frage, ich würde jetzt so und so denken, aber ich lege es euch vor, entscheidet ihr das. Ich finde das ist super, super. Das ist so entspannend. Das ist echt gut. Ja. Ja, so darfst du auch Rat annehmen. Und dann darfst du auch lernen. Wahrscheinlich jeder, der irgendwo Verantwortung trägt, ob im weltlichen Beruf oder im geistlichen, wodurch hast du denn das meiste gelernt? Ich sag dir von mir, durch meine Fehler. Durch Erfahrung wird man klug. Manche Fehler macht man im Leben besser nur einmal. Und deswegen dürfen wir lernend sein. Und lass dich nicht entmutigen, wenn du versuchst hast, jemanden zum Dienen, es hat nicht funktioniert, der hat nichts angenommen oder du wusstest nicht den richtigen Rat oder dein Rat hat nicht das Ergebnis gebracht. Lass dich nicht entmutigen. Komm weiter zum Herrn und lerne von ihm, lerne von anderen. Du darfst lernender sein und dabei selber immer wieder auch Seelsorge anzunehmen. Wisst ihr, Geschwister, die anderen dienen, aber sich nie dienen lassen, das macht mich sehr skeptisch. Wir sind immer Leib Jesu. Es gibt keinen Körperteil, der nicht an einem menschlichen Körper, der nicht manchmal auch die Hilfe anderer Körperregionen braucht. Das gibt es nicht. Und so auch wir. Und du darfst einfach Freund sein, einfach jemanden begleiten, für jemanden da sein, aufmerksam, beständig, beten, ermutigen, zuhören, nachfragen. Zum Schluss habe ich mir überlegt, ob ich das darf, aber ich glaube, wir kennen uns gut genug, dass ich mir das jetzt mal erlaube. Erste Schritte für die Gemeinde, also insgesamt, um das zu fördern. Das Erste, was ich jetzt sage, ist einfach unsere Erfahrung in Stuttgart gewesen. Das muss für euch gar nicht passen. Das muss ich sehr deutlich vorher sagen. Aber einfach könnte eine Anregung sein, nämlich, dass man sich einen Überblick verschafft über die Gemeinde und Verantwortung für Seelsorge auch verteilt. Wir in unserer Gemeinde haben das regional gemacht. Ja, wir haben so kleine regionale Zellen gebildet und für jede dieser Zellen war ein Bruder und seine Frau ein bisschen zuständig. Und das hat uns als Älteste ein wenig Druck genommen, weil wir gar nicht mehr alle im Blick behalten konnten. Es waren auf einmal zu viele Menschen da. Und da haben wir Verantwortung verteilt. Ihnen gesagt, um was es ging, waren bereit gestanden, wenn sie mit einer Frage nicht zurechtgekommen sind. Das kann man natürlich auch mal durch Gemeindegruppen, ja, ob die Jugend oder die Frauen oder die Senioren oder die Hauskreise. Ich halte viel von Hauskreisen, weil man kommt man einander ein wenig näher und merkt viel eher, wo es auch mal knirscht und klemmt. Und dass man sich einfach versucht, so wie es für die eigene Situation passt, einen Überblick zu verschaffen, damit uns keiner verloren geht. Und natürlich können wir Seelsorge fördern durch seelsorgerlich geprägte Verkündigung. Ich habe es neulich gehört von wieso ist mir der Name weggefallen? Ist jetzt auch egal, vielleicht muss das so sein. Jedenfalls ein Mann, der sich sein Leben lang mit Seelsorge beschäftigt hat und viele Bücher geschrieben hat über Seelsorge, Roland Antolzer, jetzt ist mir doch wieder gekommen. Ja. Er hat mal soll gesagt haben, so hat es jemand erzählt, 80% der Seelsorge geschieht durch biblische Verkündigung. Und deswegen betet auch für eure Verkündiger, dass sie Seelsorger sind. Das heißt, der Herr die Gnade schenkt, das Wort Gottes in das Leben hineinzusprechen. Das ist praktisch wert. Und die verstehen, was das bedeutet für mein Leben. Da können diese Einanderworte eine Hilfe sein, die Seelsorge Jesu. Wie hat Jesus mit Menschen gesprochen und vieles andere mehr. Und auch immer wieder ermuntern zur Seelsorge. Mir kommt das immer wieder vor, dass ich in Gemeinden bin, da ist keine Seelsorgekultur. Man ist das gar nicht gewohnt, dass man auch mal mit jemand anders spricht über seine geistlichen Probleme, über sein Versagen, über seine Ängste, über seine Zwänge, über die Bindungen an Sünde. Man redet nicht darüber. Ich muss euch sagen, ich kann es manchmal fast nicht begreifen. Und deswegen ermuntert die Gemeinde, ermuntert einander, zu reden, sich zu öffnen, damit die Hilfe durch andere Geschwister uns zukommt, die wir brauchen. Zum Schluss, Gott will, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, Gott will, dass wir einander brauchen. Du brauchst andere, auch andere brauchen dich. Und du darfst dienen, so wie du bist. Vielleicht dienst du der Gemeinde einfach durch das Unkrautjäten im Gemeindegarten. Das ist ein wunderbarer Dienst, wenn du den Garten von Jesus von Unkraut befreist und so dienst. Und ich komme um unseren Trautext kaum herum. Christus starb darum für alle, damit die Lebenden nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. So, das ist unsere Berufung, die wir haben, einander zu dienen. Darf ich nochmal in den Anfang verweisen? Die Gemeinde ist das Kostbarste, was es gibt. Das Kostbarste für Jesus. Und da bist du Teil davon. Und da darfst du mit dienen. Für das Kostbarste, was Jesus auf der Erde hat. Und da ermutige ich dich. Bete, Herr, gib mir offene Augen. Und gib mir die Liebe. Und gib mir die Weisheit. Denn es gibt keine größere Ehre für einen Menschen, als Christus an seiner Gemeinde zu dienen. Ich kann mir keine größere Ehre vorstellen, Jesus an seiner Gemeinde zu dienen. Ich mache das gerne am Ende der Predigt, dass ich mal still bin und der Gemeinde sage, sie soll es auch nur ein bisschen sein. Ich möchte euch jetzt einen Moment der Stille geben, jeder für sich. Dass niemand jetzt laut betet. Vielleicht möchtest du dem Herrn was sagen. Du musst das nicht, das ist ja zwischen dir und dem Herrn. Oder ihm eine Frage stellen oder etwas bekennen oder wie auch immer. Nimm dir den Moment der Stille und ich hole euch irgendwann ab, indem ich von hier zum Abschluss noch bete. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass wir als Kinder Gottes zu dem Kostbarsten gehören, was diese Welt hat, deine Gemeinde. In deiner großen Barmherzigkeit hast du uns errettet und hinzugefügt zu deiner Gemeinde. Und nicht nur hast du uns hinzugefügt, sondern du gibst uns sogar die Ehre, dir am Kostbarsten zu dienen, was du auf Erden hast. Ich bete für mich selbst und ich bete für jeden, der mit mir nachdenkt heute Morgen, dass du uns das immer wieder vor Augen hältst, dass es um dich geht und das, was dir wichtig ist, deine geliebte Gemeinde. Und dass wir nicht zuerst Menschen dienen, sondern dass wir dir dienen. Dass wir es nicht als eine Last begreifen, sondern als eine Ehre, als ein Vorrecht, dir zu dienen an deiner Gemeinde. Und nun, Herr Jesus, bete ich, dass du mit jedem in seinen Alltag gehst. Du weißt, es gibt reife Geschwister, die das schon mit Hingabe tun. Hilf ihnen, ermutigt zu bleiben, weiter gelehrt zu werden durch dich und gestärkt zu werden für diesen Dienst, aber auch zu sehen, für wen sie sich einsetzen sollen und für wen nicht. Ich bete für jene, die zu ängstlich sind, dass du ihnen kleine, einfache Erfahrungen schenkst, wie sie anderen zuhören und ihnen ein ermutigendes Wort sagen dürfen. Ich bete, dass du auch dieser Gemeinde Seelsorger und Seelsorgerinnen erweckst, die du begabst durch den Heiligen Geist. In der Kraft deines Geistes, mit deinem Wort, als Botschaft Menschen zu dienen, damit dein Leben in uns wirksam wird, dass die Erlösung, die du am Kreuz von Golgatha erwirkt hast, dass diese Erlösung Realität wird. Das ist dein Ziel mit Seelsorge. Herr, dass dein Evangelium zur Realität wird in unserem Leben. Und dazu dürfen wir einander dienen. Danke, Herr Jesus, dass du uns dazu lehrst. Amen. Das habe ich mit dem Adi nicht genau abgesprochen, aber darf ich mir ein Lied noch wünschen zum Schluss. Und zwar das Lied Nummer, da vorne habe ich es. glaube 408. Ich weiß, dass ihr das schon gut kennt. Das ist immer die Gefahr bei Liedern, die man gut kennt, dass man sie gedankenlos singt. Aber nach diesen Gedanken wollen wir die wirklich sehr bewusst und denkend singen. Und gut überlegen, was singe ich da, ja? Um das auch von Herzen zu singen und uns dazu gegenseitig ermutigen. Und darf ich euch noch was sagen? 408. Wenn wir gemeinschaftlich singen, dann ist das immer eine Botschaft an alle. Und wenn ich singe, ein jeder trage die Last des anderen, dann gilt das mir natürlich, aber dir gilt das auch. Und ich singe es auch für dich. Und so singen wir es gemeinsam für alle. Und damit werden wir ermutigt und gestärkt und auch beauftragt, einer den anderen zu tragen. Lasst uns das sehr bewusst auch miteinander tun.